my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Dominik Plersch
und Aline Kinzi. Der erste Beitrag gibt Ihnen heute Auskunft über die neuesten Ereignisse im NSU-Prozess. Im zweiten Beitrag hören Sie ein Interview zum 10. Jazz Art Festival Schwäbisch Hall. Doch zunächst die Nachrichten.
Bad Mergentheim. Die 5 Oberbürgermeister des Städtenetzwerks Hohenlohe Plus hatten bei ihrem letzten Arbeitstreffen die positive Entwicklung von Wirtschaftskraft und Einwohnerzuwachs besprochen. Gleichzeitig haben sie eine gemeinsame Erklärung zu den Themen Asyl und Integration abgegeben. Die große Zahl an Flüchtlingen sei eine große Herausforderung, aber man wolle die notwendige Integration aktiv gestalten und Fremdenfeindlichkeit in der Region keinen Platz lassen. Die Oberbürgermeister Udo Glatta, Bad Mergentheim, Hermann Josef Pergrim, Schwäbisch Hall, Rudolf Michel, Gralsheim und Thilo Michler, Öhringen, sowie Stefan Neumann, Künzelsau, äußern sich gemeinsam. Da es zuletzt auch in der Region Hohenlohe Protestaktionen mit klar ausländerfeindlichen Tendenzen gegeben habe. Das Gesicht Hohenlohes in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise sei ein ganz anderes. In allen Städten bemühten sich die Verwaltung und vor allem zahlreiche engagierte Helfer um gelebte Willkommenskultur und bestmögliche Integration, betonten die 5 Rathauschefs. Gerade den Ehrenamtlichen gebühre dafür große Anerkennung. Hingegen würden jene, die Vorurteile und Hass schürten, alle Bemühungen einer erfolgreichen internationalen Vermarktung von Hohenlohe Plus zerstören. Die 5 Städte setzten darauf, den begonnenen Weg erfolgreich fortzusetzen. Das Bemühen um Fachkräfte aus dem In- und Ausland, um eine herzliche Willkommenskultur sowie das Versprechen hoher Lebensqualität. Daneben haben die Rathauschefs noch einmal hervorgehoben, dass die Region im kommenden Jahr mit der Landesgartenschau in Öhringen und den Heimattagen in Bad Mergentheim einen Imagegewinn anstrebe und auf positive Wahrnehmung von außen angewiesen sei. Ein weltoffenes Hohenlohe stärke alle in der Region.
Stuttgart. Die Regierungen der 16 Bundesländer haben sich auf eine Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen geeinigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, sprach von einem, Zitat, filigranen Kompromiss, Zitat Ende. Er stellte fest, dass das Problem auf viele Jahre hinaus geregelt sei. Der neue Plan der Länder sieht vor, den Länderausgleich im engeren Sinne abzuschaffen. Der Verteilermechanismus soll vom Jahr 2020 an komplett auf die Ebene des Umsatzsteuerausgleichs verlegt werden und nach Einwohnerzahl und Finanzkraft erfolgen. Die umstrittene Einwohnerveredelung soll bestehen bleiben. Des Weiteren haben die Länder vor, die kommunale Finanzkraft künftig auf 75% einzubeziehen. Bislang sind es 64%. Für Baden-Württemberg rechnet sich das weniger, weil die Kommunen im Südwesten finanziell deutlich besser gestellt sind als in anderen Teilen Deutschlands. Landesfinanzminister Schmid rechnet aber mit einer Entlastung von knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr für das Land. Zahlen soll das Vorhaben der Länder der Bund. Vorgesehen ist, aus den Einnahmen des 2020 auslaufenden Solidarpakts knapp 10 Millionen Euro zu entnehmen, um damit den wirtschaftlich schwächeren Ländern zu helfen. Laut Landesfinanzminister Schmid trägt der Bund von diesem Betrag bereits jetzt 5,4 Milliarden Euro. Somit habe man also letztlich eine neue Belastung von etwas mehr als 4 Milliarden Euro. Während sich die grün-rote Landesregierung über die Einigung mit den anderen Bundesländern freut, hält die CDU im Landtag nicht viel von dem Kompromiss. Die Neuordnung des Finanzausgleichs entlastet zwar den Landeshaushalt, weniger aber den Steuerzahler in Baden-Württemberg, der zu den Einnahmen des Bundes überproportionell beiträgt. Dadurch würden vor allem bundesweit die Steuerzahler die geplante Finanzierung der finanzschwachen Länder tragen müssen.
Heilbronn, Künzelsau, Schwäbisch Hall. Fast 4 Monate nach der Jagdkatastrophe, bei der es infolge eines Brandes in der Lobenhausener Mühle zu großflächigen Fischsterben kam, steht das Ergebnis des Brandgutachtens weiterhin aus. Es ist also nach wie vor fraglich, ob es fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung war. Armin Burger, erster Staatsanwalt aus Ellwangen, rechnet nicht damit, dass es noch in diesem Jahr ein Ergebnis der Untersuchung geben wird und verweist auf die immer noch laufenden Ermittlungen. Auch die Versicherung will keine Aussage treffen, solange die Polizei ermittelt. Die Kosten der Jagdkatastrophe werden hingegen immer deutlicher. Über 800.000 Euro seien im Zuge des Rettungseinsatzes beim Landkreis Heilbronn angefallen. 645.000 Euro meldet der Landkreis Hohenlohe und im Landkreis Schwäbisch Hall liegen die Rechnungen bei rund 155.000 Euro. Weiterhin kommen die Rechnungen des Technischen Hilfswerks, des Roten Kreuzes und vieler Feuerwehren hinzu. Bei der Entsorgung der 17 Tonnen toter Fische, der Entsorgung der 860.000 Liter kontaminierten Löschwasser, der Entsorgung der 860.000 Liter kontaminierten Löschwasser in der Gralsheimer Kläranlage, Material- und Personalkosten sowie Verpflegung werden sich die Gesamtkosten in der Summe wohl auf über 2 Millionen Euro belaufen. Dazu kommen noch Renaturierungsmaßnahmen, die momentan diskutiert werden. Deshalb könnte die Summe weiter steigen.
I've been searching for the answers, bought into everything they've sold. My eyes wander like two lost soldiers who've already lost hope. But when they finally walk to something with the desire that it's home, they'll only realize they're forgotten, left as a pair yet still alone.
Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Das muss wohl das neue Motto von Beate Zschäpe sein, die am vergangenen Mittwoch nach über 200 Verhandlungstagen erstmals im NSU-Prozess eine Aussage machte. Bis jetzt war die Angeklagte von drei Pflichtverteidigern vertreten worden, mit denen sie jedoch im Sommer dieses Jahres einige Streitigkeiten hatte. Seitdem wurde ihr ein weiterer Pflichtverteidiger zur Verfügung gestellt, der seinerseits von einem Kollegen unterstützt wird. Die Verteidigungsstrategie der alten Verteidiger war einfach. Wenn Zschäpe jede Aussage verweigert, kann man lange verhandeln und die Beweislage abwarten. Die beiden neuen Anwälte haben jedoch eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Gestern hat Zschäpe dem Gericht eine 53 Seiten umfassende Aussage vorgelegt, in der sie behauptet, nur eine Frau zu sein, die einen Terroristen liebte und von vielem erst erfuhr, als es bereits vorbei war. Was genau in der Erklärung zu lesen ist und wie das Gericht und die Angehörigen der Opfer darauf reagiert haben, berichtet Korrespondent Fritz Burschel von Radio Lotte aus Weimar.
Hallo.
Ja, beginnen wir zunächst mal mit der Situation heute Morgen vor dem Oberlandesgericht. Beate Zschäpe versteckte sich in der Vergangenheit meist hinter ihren Verteidigern, wenn sie den Gerichtssaal betraf. Wie war das heute?
Das war heute anders. Zum ersten Mal hat sie sich nicht abgewandt von den heute ausnahmsweise zugelassenen Fotografinnen und Kameraleuten, hat sich strahlend gegeben, also wirklich als wäre es sowas wie der große Tag, dass er ja auch angekündigt war. Und insofern war das eine völlig neue Konstellation. Es war auch ihr inzwischen fünfter Anwalt da, der noch Wahlverteidiger Hermann Borchert, der bereits einen Antrag gestellt hat, als fünfter Pflichtverteidiger beigeordnet zu werden. Das steht allerdings im Zusammenhang mit einem Antrag der Neuverteidigung Cepe, der jetzt gerade kurz vor Schluss der heutigen Verhandlungen noch gestellt worden ist, dass nämlich die drei Altverteidiger Sturm, Stahl und Heer entbunden werden sollen. Das ist nicht der erste Antrag dieser Art, aber er war sehr hart und, wie soll ich mal sagen, auch persönlich angreifend die drei Altverteidiger von Beate Zschäpe. Und ich denke, dieser Antrag wird uns auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Das ist eine Auseinandersetzung, die sich ja jetzt schon seit Wochen hinzieht. Wird Beate Zschäpe ihre Altverteidigung los oder müssen die ja schon fast tragischen Figuren Wolfgang Stahl, Wolfgang Heer und Anja Sturm durchhalten bis zum Schluss des Verfahrens? Und danach sieht es nach wie vor aus. Das heißt, Beate Zschäpe hat eine Erklärung abgegeben, die sie zusammen mit ihrer neuen Verteidigung unter, sagen wir mal, Aufnehmen einer völlig neuen Verteidigungsstrategie, nämlich Aussage machen, verfasst hat. Und ihr steht weiterhin zur Verfügung oder zur Seite die Altverteidigung, die ihr gesagt hat, eine Aussage zu machen sei prozessualer Selbstmord. Also eine Unvereinbarkeit von Alt- und Neuverteidigung, und das ist die Situation, die die nächsten Tage bestimmen wird. Der morgige Prozesstag ist aufgehoben, aber nächste Woche geht es natürlich weiter.
Cepes neuer Verteidiger Matthias Graselt hat dann die Erklärung der Cepe verlesen. Wie wirkte das auf die Zuhörer?
Also die Verlesung ging schneller als erwartet. Es waren ja über 50 Seiten, also 53 Seiten, und es waren ungefähr anderthalb Stunden zügige und flüssige Vorlesung dessen, was da niedergeschrieben war. Und es war sehr ruhig. Man hörte nur das Klappern der Maschinen, der Rechner im Gerichtssaal, und sonst haben alle sehr intensiv zugehört, wobei sich schon sehr bald Stirnrunzeln abzeichnete auf den Köpfen der Beobachterinnen und Beobachter hier im Gerichtssaal, weil die Erklärung doch die schlechtesten oder größten Befürchtungen noch unterlaufen hat. Also das, was auf diesen 53 Seiten zu lesen steht, ist eigentlich, und so sagen es auch Angehörige der Mordopfer, eine Frechheit gewesen. Und wie das jetzt mit dieser Erklärung weitergeht, ob sie überhaupt in eine, soll ich mal sagen, vernünftige Beurteilung einfließen kann, ist völlig unklar.
Also Erhellendes oder Überraschendes, was man vorher vielleicht nicht erwartet hätte, war in dieser Erklärung überhaupt nicht drin, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist so, sie hat wirklich das Maximum an Selbstentschuldung versucht. Sie hat gesagt, sie hat von allem nichts gewusst, hat von den Morden erst hinterher erfahren und hat dann furchtbare Szenen den beiden Mördern gemacht, weil sie nicht verstehen konnte, warum sie gemordet haben. Aber sie hat gleichzeitig wegen ihrer Liebe zu Uwe Böhnhardt und weil sie Angst vor einer Gefängnisstrafe hatte und die beiden Uwes auch mit Selbstmord gedroht hatten, sollten sie durch Beate Zschäpe der Polizei verraten werden, behauptet sie, habe sie nicht die Kraft gefunden, sich von den beiden zu lösen, ist also auch im Untergrund geblieben, hat zugegeben, dass sie von dem Geld aus den Banküberfällen ja auch gelebt hat und es nicht geschafft hat, sich einfach da rauszuziehen. Und obwohl dann immer neue Morde dazu kamen, hat sie es nicht geschafft, irgendwann zu sagen, Leute, das geht zu weit, ich muss aufhören, ich muss mich stellen, ich will damit nichts zu tun haben, ich finde das furchtbar, was sie, was ihr da macht. Und ich habe gerade den Vater von Halit Yozgat hier gesehen, er ist gerade hier im Moment an mir vorbeigegangen, der hat gerade eine Stellungnahme abgegeben und hat gesagt, ganz klar gesagt, wenn Beate Zschäpe ein einziges Mal bei der Polizei angerufen hätte und gesagt hätte, was da los ist, könnten 9 Menschen noch leben, wären Menschen in der Kolbstraße nicht schwerst verletzt worden, wären viele Leute in den Banken und Postfilialen und Lebensmittelfilialen nicht traumatisiert. Also die Angehörigen, die heute in großer Zahl da waren, die natürlich auch sehr, sehr große Erwartungen hatten in diese Aussage von Beate Zschäpe, also auch eine Erwartung, dass sie vielleicht endlich Licht in das Dunkel des NSU-Komplexes bringen würde, sind schwer enttäuscht. Man sieht ihnen das an, ihre Stellungnahmen sind entsprechend. Gamze Kubaschik spricht ganz offen von einer Frechheit. Frechheit vor allen Dingen, dass Beate Zschäpe in einem oder sagen wir anderthalb Sätzen sich bei den Opfern und Opferangehörigen aufrichtig, wie sie sagte, entschuldigt hat bei einer 53-seitigen Erklärung, in der drin steht: Ich habe nichts verhindert, ich habe von allem gewusst, habe von vielem erfahren, habe aber niemanden eingeschaltet, habe die Polizei nicht eingeschaltet. Das kann man, denke ich, aus Sicht der Angehörigen tatsächlich als eine Frechheit bezeichnen.
Soweit Fritz Burschel über den NSU-Prozess.
I could go in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. That from the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go.
Vom 16. bis 20. März 2016 werden vor allem in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall die Jazz-Sessions des inzwischen 10. Jazz-Art-Festivals stattfinden. 25 Musikerinnen und Musiker aus den USA, dem Libanon, Norwegen, Indien, Schweden, Ungarn und Deutschland werden wieder für internationalen Flair in der Kocher Stadt sorgen. Veranstalter sind der Jazzclub Schwäbisch Hall, das Kulturbüro, das Goethe-Institut und der Konzertkreis Triangel. Ralf Snurawa sprach mit dem Jazzclub-Vorsitzenden Dietmar Winter über das kleine Jubiläum, Programmbesonderheiten, aber auch Altbewährtes.
Gibt es anlässlich des 10. Festivals irgendwelche Besonderheiten oder hat sich das alles schon so eingespielt, dass man sich schon gar nicht mehr traut, irgendwie davon abzuweichen, von dem Schema, das man sich im Verlauf der neun Jahre erarbeitet hat?
Nun, wenn wir uns jetzt nicht mehr trauen würden, wären wir in dieser Rubrik Jazz fehl am Platz, denn Jazz lebt auch immer wieder von Veränderungen, Überraschungen, Windungen und Überraschungen, auch jetzt was Neues auf die Beine zu stellen. Wir haben dieses Jahr bei unserem 10. Internationalen Jazz Art Festival eine Deutschland-Premiere, möglicherweise auch eine Weltpremiere, die am zweiten Tag, nämlich am 17. März stattfindet, mit Food und Hilde Holzen, die noch nie zusammengespielt haben. Und wir sind da selber mal gespannt.
Wer oder was ist Food?
Food ist ein norwegisch-britisches Duo, das ja eine ganz interessante neue Musikelemente reinbringt. Auch ein bisschen in die Richtung gehend neue Musik und mit Elektronik. Und wir sind da schon ganz gespannt, dieses Pardon gegenüber Kedel Bjørnstad, der an diesem Donnerstag um 19 Uhr als erster auftritt, was sich da entwickelt.
Aber sonst gibt es doch auch Bewährtes. Also wenn man auf das Programm blickt und auf die Namen der Jazzmusiker, dann findet man einige wieder, die in den vergangenen 9 Jahren aufgetreten sind, zum Beispiel Kjetil Bjørnstad, der ja eigentlich das erste Mal nach Hall kam, angesichts des Literaturfestivals Baden-Württembergischen Literaturtage und dann sozusagen vom Literaten zum Jazzpianisten switchte. Aber es war nicht beim ersten Jazzfestival.
Nein, er war, man könnte fast sagen, so ein bisschen der Mentor des ganzen Festivals. Damals trugen wir uns mit dieser Idee so ein bisschen schwanger, trauten uns aber so nicht richtig an die Umsetzung heran. Und als das, als diese Literaturveranstaltung mit Ketil Bjørnstad stattfand, danach sitzt man halt zusammen, man spricht über dies, man spricht über jenes und unter anderem kamen wir irgendwie halt auch mal auf Festival und er bestärkte uns diesbezüglich und ermunterte uns und dann haben wir gesagt, okay gut, dann fangen wir einfach mal an. Und drum haben wir ihn jetzt auch so zum 10. Festival eingeladen, weil wie gesagt, er eigentlich derjenige war, der uns schlussendlich den Kick gab, zu beginnen.
Relativ früh waren auch schon Michael Wolny und Heinz Sauer dabei im Duo. Wie kam es jetzt, dass jetzt die zwei wieder zusammen auftreten? Haben die ein neues Programm zusammen?
Ja, zumindest, sie haben keine neue CD, aber bei diesen beiden bin ich mir sicher, dass sie was Neues präsentieren werden. Klar, Michael Wolny mit seinem Trio bekannt und unterwegs, dann auch als Solo-Künstler, dann noch hier und dort Projekte. Mit Heinz Sauer gibt es schon ewig lang und ich kann mich auch noch gut an das Konzert erinnern. Michael Wolny übrigens auch, weil er mich dann so gefragt hat, als es von unserer Seite aus wir ihn anfragten, ob er sich vorstellen könnte, beim 10. Internationalen Jazzfestival aufzutreten, hat er so gefragt, ja, aber ich spiele doch dann nicht auf dem Flügel vom Goethe-Institut. Also wir hatten das Konzert mit Michael Wolny und Heinz Sauer in der Mensa des Goethe-Instituts damals gefahren. Das war, glaube ich, 2005, 2006. Da jedenfalls sehr, sehr früh, wo Michael Wolny erst so langsam hochkam und fragt mich nicht, warum wir uns für die Goethe-Mensa damals entschieden haben und den Flügel. Jedenfalls, ja, er hat noch Erinnerungen daran, aber ich glaube nicht mehr, dass es ein Flügel ist, der ihn zufriedenstellen würde. Also insoweit, freuen wir uns, sind gespannt. Und Heinz Sauer, ja gut, Heinz Sauer ist auch ein Urgestein des deutschen Jazz, auch schon über 80, jung und alt, mal ganz gespannt.
Dann auch vertraute Namen sind Matthias Schriefel und Bodek Janke. Nicht nur im Festival, sondern auch in der Jazztime-Reihe vom Jazzclub Schwäbisch Hall.
Richtig.
Bei Bodek Janke kann man sich eigentlich auch sicher sein, dass ihm da noch was ganz Besonderes einfällt.
Ja, die haben natürlich auch, die beiden, Matthias Schriefel und Bodek Janke, haben natürlich auch einen starken Bezug zum Goethe-Institut. Und dieses Konzert ist da der Beitrag vom Goethe-Institut. Mhm. Und da die weltweit auch im Auftrag von Goethe als musikalischer Botschaft unterwegs sind, kommen die natürlich mit den einen oder anderen Personen vor Ort natürlich auch musikalisch ins Gespräch. Und ja, sie haben es geschafft, dass Goethe im Namen von Herrn Schmidt gesagt hat, okay, den indischen Gast Amit Nadig an der Flöte.
Die Bansur, also eine indische Flöte.
Das wagen wir, ja. Und da sind wir auch mal gespannt, weil diesen Musiker, mir ist er nicht geläufig, aber sicherlich spannend, was da an diesem Tag auf der Bühne präsentiert wird.
Ja, und so ein bisschen ins Ethnomusikologische geht es ja auch mit Rabbi Abu Khalil und seinem Trio. Schließlich ist er ja Utspieler, also es ist jetzt nur nicht gerade das Jazzinstrument schlechthin.
Stimmt, dieser Samstagabendauftritt, der ist einer der musikalischen Beiträge vom Konzertkreis Triangel. Die haben den Sonntagabend geräumt, der ja eigentlich bisher immer so der gesetzte musikalisch-weltlich...
Also doch eine Veränderung.
Doch eine Veränderung. den weltlichen Musikabschluss einläutete und dieses Jahr sind sie einen Tag nach vorne gerückt, sodass wir halt auch am Abend, an einem Sonntagabend, dann den Abschluss mit Stanley Clark im Neubausaal feiern können.
Also einem Bassisten, wie es so schön im Ankündigungstext heißt, eine lebende Legende. Da haben wir sozusagen den Bogen dann auch zum Anfang, zur Eröffnung des Festivals geschlagen, weil Emil Mangelsdorf ist es ja eigentlich auch fast schon, oder?
Natürlich, wir haben hier, wenn man es unter dieser, unter diesem Aspekt anschaut, natürlich einige lebende Legenden in diesem Programm drin. Und ja, auch dieses Eröffnungskonzert zeichnet auch dieses Jazz Art Festival in Schwäbisch Hall aus. Wir haben von vornherein relativ schnell damit begonnen, diesen Eröffnungsabend einer, wie man schon gesagt hat, musikalischen Legende zu widmen, die in Deutschland für die Verdienste des Jazz auch steht und wichtige Impulse reingebracht hat in die deutsche Jazzlandschaft. Und Emil Mangelsdorf gehört da mit dazu.
Emil Mangelsdorf, Saxophonist, sein Bruder, der Posaunist, lebt leider nicht mehr. Wäre sicherlich noch so eine Steigerung gewesen. Aber ein anderer Emil ist sicherlich ganz, ich finde, was Besonderes, weil er klanglich und melodisch dann doch so ein paar neue Sphären aufgestoßen hat im Jazz, die jetzt eher ruhiger klingen, hätte ich gesagt, nämlich Emil Brandquist. Leider nicht mit dem Quartett, sondern mit dem Trio, aber das, immerhin die letzte CD von ihm kam ja mit dem Trio heraus. Die war eigentlich auch durch diesen eher ruhigeren Stil, fand ich, geprägt.
Emil Brandquist, ein musikalischer Beitrag von Konzertkreis Triangel, die ja dieses Trio auch, oder den Emil Brandquist als den leisesten Schlagzeuger Europas ankündigen. Und auch das hat in einer gewissen Art und Weise Tradition beim Konzertkreis Triangel, die sich ja immer mit einem musikalischen Trio-Beitrag im Rahmen des Festivals engagiert und eingebracht haben. Also man kann schon sagen, es ist auch wieder viel Altes, viel Traditionelles dabei, welches wir über ja, die Jahre hinweg mit aufgebaut haben. Okay. Und was auch dann noch, um mal jetzt, ja, was dieses Festival ja auch ausmacht, ist schon, dass wir ja diese Koppelung an den Tagen Donnerstag, Freitag, Samstag haben, also Doppelkonzerte, wo wir schon immer bemüht sind, auch neue, unbekannte Gruppen einem größeren Publikum zu präsentieren und zu öffnen. Und da, denke ich, doch werden die einen oder anderen Überraschungen.
Zum Beispiel ein ungarisches Duo.
Richtig, die hatten, hatte lange keiner auf dem Plan, räumten aber bei der ja, wichtigsten deutschen Jazzmesse, der Jazz Ahead in Bremen, ab und hinterließ begeisterte Zuhörer. Auch das wollen wir einfach ja, nach Schwäbisch Hall bringen. Und insoweit haben wir schon da auch wieder einen großen internationalen Bogen geschlagen.
Ich muss noch sagen, wer es ist, nämlich die Sängerin Veronika Hartscher und Balint Giermand an der Gitarre. Die werden zusammen mit Rabbi Abu Khalil den Samstagabend, sehe ich das richtig, gestalten.
Soweit Dietmar Winter über das Jazz Art Festival Schwäbisch Hall. Das vollständige Interview finden Sie unter störfunk.de in der Rubrik Fokus Südwest.
Thank you.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Miro Ruff, Dominik Blersch und Aline Kinzi.
Alle Infos zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.